Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
und mit Claudia Frick. Herzlich willkommen zu Folge 138 sind wir mittlerweile schon und in Folge 137 haben wir über Digitalisierung gesprochen und da sagst du jetzt gleich nochmal kurz, was wir besprochen haben, ob wir diesen Podcast in Zukunft aus Klimagründen analog machen müssen und dann über die Länder und Städte reisen und auf dem Marktplatz unsere Botschaften verkünden, so wie es früher analog war, wenn man was zu sagen hatte.
Stimmt, jede Folge in jeder Stadt einmal aufführen.
Genau.
Nee, so einfach ist es nicht. Ich glaube, die Baseline der vorletzten Folge war, den Effekt der Digitalisierung, den können wir gar nicht vorhersagen. Das war so ein bisschen die finale Aussage, die wir getroffen haben. Denn der Effekt ist tatsächlich nicht nur unpredictable, er ist unknowable. Also man kann ihn gar nicht wissen, weil so viele Variablen sehr unsicher sind und wir nicht wissen, ob, wenn wir Digitalisierungsprojekte starten, sie am Ende das liefern, was sie sollen und ob wir uns am Ende auch so verhalten, wie gedacht war.
Genau.
Und da waren so relativ viele Unsicherheiten und am Ende war die Antwort ein bisschen unbefriedigend für uns alle. Aber wichtiges Takeaway, wie wir das abmildern können, auf jeden Fall erneuerbare Energien.
Ja.
So, ich glaube, das war der wichtigste Takeaway am Ende.
Ja, das ist generell ein guter Takeaway. Ich habe vor kurzem gelesen, ein neuer Bericht vom EU-Copernicus, diesem Klimadingsi, wo drin stand, dass wir jetzt mittlerweile 2024, ich referiere es jetzt im Kopf, das ist nicht das Thema, was ich vorbereitet habe, aber wo drin stand, dass wir 2024 jetzt weniger CO2 freigesetzt haben weltweit, waren jetzt glaube ich nur noch 29 Milliarden Tonnen CO2 und das ist hauptsächlich auf den Einfluss erneuerbarer Energien zurückzuführen.
Ja, guck, die sind an sich wirklich gut, wer hätte das ahnen können?
Ja, niemand, weiß man ja nichts, wo hätte man das wissen sollen?
Ja, weiß ich auch nicht, zurück zur Braunkohle, ne?
Genau, genau. Das ist aber nicht das Thema, über das wir heute sprechen. Ich habe mir was ganz anderes ausgesucht. Ich habe gedacht, ich mache noch wieder mal so ein bisschen ein Detailthema, weil wir werden, und dazu sagen wir in den nächsten Folgen auch noch was, in nächster Zeit sowieso wieder das ganze Klimasystem, die ganze Klimakrise aus einem sehr umfassenden Blickwinkel und sehr ausführlich und lange und über mehrere Folgen hinweg betrachten. Und da habe ich gedacht, wir können, bis es soweit ist, noch ein paar kleinere Details des ganzen großen Klimakomplexes anschauen. Und ich habe gedacht, ich spreche wieder mal über Tiere, so wie in meiner letzten Folge, also der vorletzten Folge.
Oh, wie schön.
Wo es um Wölfe ging. Jetzt geht es auch wieder um Tiere, die sind auch wieder nicht kuschelig, auch nicht niedlich und sie haben nicht mal ein Fell.
Ach komm, ich habe wenig Ansprüche. Ja, aber okay, aber vielleicht sind sie trotzdem niedlich.
Ja, weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall um Tiere, die vor allem gegessen werden. Also der Aspekt, unter dem wir uns die Tiere anschauen, ist, wie wir diese Tiere essen können. Denn Essen und Klima ist ja auch ein Megakomplex. Also vor allem Nahrung, Landwirtschaft haben wir alles besprochen, als wir damals den IPCC-Bericht durchgegangen sind. Da hatten wir mehrere Kapitel, wo es nur um Nahrung, Landwirtschaft und alles, was damit zusammenhing, gegangen ist, weil das natürlich dramatisch großer Faktor ist bei der ganzen Klimakrise. Aber das lassen wir jetzt auch weg. Das machen wir nicht, sondern wir reden über ein Detail. Wir reden über ein ganz bestimmtes Lebensmittel, beziehungsweise über etwas, was zumindest bei uns noch gar nicht als Lebensmittel etabliert ist, was nicht mal erlaubt ist offiziell als Lebensmittel, aber anderswo schon. Wir reden über etwas, was aus dem Meer kommt, aber nicht um Fische. Wir reden
Algen?
Ja, nein, aber die reden wir nicht. Die sind erlaubt bei uns, die kannst du ja essen.
Also ja eben, ja ich war verwirrt. Okay.
Nein, wir reden über Quallen.
Quallen?
Quallen.
Okay, die vielleicht Auer machen können.
Unter anderem auch die Auer machen können. Wir reden über Quallen, die gehören in Asien durchaus zur normalen Küche. Also da isst man die standardmäßig, regelmäßig und immer schon. Die essbaren Arten, die gehören alle zu den sogenannten Wurzelmundquallen. Die sagen mir jetzt nichts, also ich bin kein Quallenexperte, aber man kann sich in der Wikipedia oder anderen Quellen anschauen, was so Wurzelmundquallen alles sind. Da gibt es einige dabei. Ich glaube, die Spiegeleiqualle, die kann man sich mal anschauen. Die schaut aus wie ein Spiegelei tatsächlich.
Das muss ich googeln. Spiegeleiqualle?
Ja, genau. Gehört zu den Wurzelmundquallen und die lebt im Mittelmeer.
Gott, das ist ja stunning. Die ist ja, also wow, faszinierend. Oh. Die sieht aus wie ein Spiegelei und unten drunter ist noch was anderen Teller.
Ja, keine Ahnung, aber ja, die zum Beispiel gehört dazu. Also es gibt diverse so Wurzelmundquallen und das sind die essbaren Arten und die leben, wie gesagt, nicht nur irgendwo in Asien, sondern eben auch im Mittelmeer, in der Nordsee. Die sind halt überall, diese Quallen. Gezielte Quallenfischerei, die gibt es jetzt im Mittelmeer, der Nordsee eher nicht. Ja, also das macht man halt in Asien, da wird das gezielt gefischt, teilweise sogar auch gezüchtet, aber hauptsächlich gefischt und bei uns eher nicht. Ja, da sind Quallen meistens eher so Beifang und nerviger Beifang, weil die das Material beschädigen. Und auch ansonsten sind Quallen eigentlich eher nervig für uns. Jetzt, wenn wir nicht irgendwie Quallenforscherinnen und Forscher sind, aber für alle anderen sind es nervig. Zum Beispiel bei Kraftwerken, ja, wenn da irgendwie Wasser angesaugt wird, dann können die das verstopfen. An den Stränden nerven sie, wenn man da Urlaub machen will und baden will und so weiter.
Ja, aber warte. Also ja, die nerven beim Baden und so, das verstehe ich. Ich habe da auch so ein bisschen Respekt vor. Aber die sind nervig beim Fischen. Das heißt, ist das sowas wie, die werfen die dann weg? Also
ja, die werden einfach weggeworfen, entsorgt, ja, halt Beifang. Und das ist mal der eine Aspekt. Und dann die Fressfeinde der Quallen, also die Tiere, die Quallen fressen, das sind vor allem Thun- und Schwertfische, die werden ja massiv überfischt. Dadurch gibt es immer mehr Quallen. Die höheren Meerestemperaturen, über die wir auch schon oft gesprochen haben, die sorgen für mehr Mikroalgen, das ist die Nahrung für die Quallen. Also die Quallen haben weniger Fressfeinde und selbst mehr zum Fressen, das heißt, die Quallen vermehren sich stark. Zu viele Quallen können durchaus schlecht fürs marine Ökosystem sein. Also wäre es eigentlich gut, wenn wir dafür sorgen, dass da weniger Quallen im Wasser sind. Also wir könnten die Quallen einfach aufessen. Das ist besser für die Fische, vor allem, wenn wir dann deswegen auch weniger Fische essen. Also prinzipiell wäre es jetzt kein Fehler, Quallen zu essen. Und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, Food and Agriculture Organization, die hat schon 2022 mal vorgeschlagen, dass man so neuartige Lebensmittel wie Quallen tatsächlich auch wirklich nutzen sollte. Also da ging es um alles, da ging es auch um Algen und so Zeug, aber eben auch Quallen. Und wenn man sich Quallen anschaut, so als Lebensmittel, dann ist es jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, gut, da ist hauptsächlich mal Wasser drin, aber das gilt für Salat auch und den essen wir ja auch. Also das ist noch kein Hindernis.
Ja, eben genau, das ist jetzt kein Hindernis.
Aber sie haben wenig Fett und sie haben relevante Mengen an Protein, deutlich mehr Protein als so vergleichbare wasserhaltige Lebensmittel. Die Fettsäuren, die sind auch nicht so schlecht. Da ist vor allem Omega-3-Fettsäure drin und die soll ja gut sein für uns. Wir haben da drin auch Antioxidantien und der Quallen sind auch kalorienarm. Also so eine Portion Qualle, ich habe jetzt nur hier so 75 Gramm gefunden, das ist eine seltsam krumme Angabe, aber egal. 75 Gramm Qualle hat 36 Kalorien. Gut, ich hätte es auch auf 100 Gramm hochrechnen können, aber egal. 75 Gramm Qualle hat 36 Kilokalorien. Das ist ungefähr so viel wie eine vergleichbare Menge Salat, aber die Qualle hat nochmal 4 Gramm Protein mit dabei. Also prinzipiell, natürlich, ich habe jetzt mal so allgemein gesprochen, gibt ja jede Menge unterschiedliche Quallenarten, da gibt es unterschiedliche Stoffe drin, aber prinzipiell sind Quallen jetzt eigentlich kein schlechtes Lebensmittel. Und darum habe ich mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal an, wie das ausschaut. Ich bin auf das Thema gestoßen über einen Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, wo es genau um das Thema ging, also Lebensmittel, Klimafreundlichkeit und so weiter. Und da sind Quallen erwähnt worden. Habe ich gedacht, schaue ich mal, was die Forschung zu sagen hat. Und ich habe jetzt einen ganzen Schwung diverse Forschungsarbeiten mitgebracht. Die verlinke ich alle in den Shownotes. Und ich werde jetzt nicht über alle im Detail sprechen, aber es war ein sehr umfangreiches Thema und hat erstaunlich viele unterschiedliche Aspekte gehabt. Darum habe ich jetzt einen ganzen Stapel an wissenschaftlichen Arbeiten mitgebracht.
Du hast eine ausführliche Recherche und eine kleine Literatursammlung gemacht.
So ungefähr. Okay. Also das Erste, was ich mitgebracht habe, ist eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2022. Da geht es tatsächlich, wie der Titel sagt, Jellyfish as Food, also Quallen als Nahrungsmittel, so ein ganzer Überblick. Dann noch von 2021 eine Arbeit über speziell Jellyfishing in Europe, also die Quallenfischerei in Europa. Und dann ging es nochmal um etwas von 2022, da ging es auch eben um so Quallenfischerei und die Qualle als Beifang und was man mit ihr anstellen kann. Also das ist mal so das erste Set, was so einen Überblick bietet. Und ein Zitat aus der letzten Arbeit, das möchte ich direkt vorlesen, weil das sehr interessant war. Das ist eben die Arbeit Jellyfish from Fisheries Bycatches. Das ist wirklich ein Zungenbrecher. Jellyfish from Fisheries Bycatches. Ich kann es nicht sagen.
Okay,
ich probiere es ein letztes Mal noch. Jellyfish from Fishery Bycatches as sustainable source of high value compounds with biotechnological applications. So.
Ja, das war gut. Ich habe nur einen Fehler gehört.
Ja, also es ist gar nicht so leicht, das vorzulesen. Aber aus dieser Arbeit zitiere ich jetzt. Das ist ein bisschen das Fazit der Arbeit. Diese Studien deuten insgesamt darauf hin, dass Quallen eher eine Ressource als ein Ärgernis darstellen und sozioökonomische Vorteile bieten könnten. Derzeit wird dieses Potenzial jedoch stark unterschätzt und kaum genutzt. Umgekehrt könnten Quallen zu einer nachhaltigen Ressource werden, indem sie als Beifang in der Fischerei gesammelt und weiterverarbeitet werden, dort, wo sie häufig in großer Zahl auftreten. Weil wir reden ja immer wieder von sinnvoller Ressourcennutzung und so weiter, Recycling, Kreislaufwirtschaft und so. Und wenn wir da etwas wirklich in größeren Mengen sammeln, aus Versehen bei unseren Fischereivorhaben und es dann einfach ignorieren und wegschmeißen, dann ist es nicht sonderlich sinnvoll und nachhaltig. Und diese Arbeit hat eben gezeigt, ja, das wird sich schon lohnen, weil man, und das ist, da werde ich jetzt im Weiteren nicht mehr drauf eingehen, aus Quallen nicht nur Essen machen kann, sondern auch ganz viel anderes Zeug. Also das hat Anwendungen mit Rohstoffen aus der Kosmetikindustrie, Biotechnologie, Materialwissenschaft. Also du kannst mit den ganzen Kollagenen und was da noch alles drin ist in den Quallen auch jede Menge anderes Zeug anstellen. Also das wäre eigentlich eine sinnvolle Ressource, die wir da nutzen könnten, aber aktuell noch nicht nutzen.
Ich finde es mittlerweile, ich bin erstaunt, doch sehr schwierig, über Ressourcen zu sprechen, wenn es um Lebewesen geht. Aber andererseits hast du natürlich voll recht.
Ja, natürlich ist es schwierig, das aus ethischen Gründen so zu bezeichnen. Aber wenn es so funktioniert, unsere Welt, unsere Wirtschaft halt. Also wir haben jede Menge Ressourcen.
Korrekt.
Und das muss man entsprechend berücksichtigen, wenn wir darüber reden, wie wir die Welt gestalten. Da müssen wir auch mit dieser Art von Ressourcen irgendwie umgehen.
Ja, genau. Auch lebende Ressourcen sind Ressourcen.
Ja, aber das Problem ist, dass wir noch wirklich zu wenig systematisches Wissen haben. Und ich zitiere jetzt noch einmal, ich habe da ein paar Zitate vorbereitet, weil er wirklich erstaunlich gut formuliert war in diesen Arbeiten. Aus der Arbeit Jellyfish in Europe, also wo es um die Quallenfischerei in Europa oder die eigentlich nicht vorhandene Quallenfischerei in Europa geht, da lautet ein Fazit: Die Quallenfischerei, insbesondere in Europa, wird vermutlich nicht als eine von Fischern getragene Bottom-up-Initiative entstehen. Ich zitiere weiter: Sie wird vielmehr durch die Nachfrage angetrieben werden. Eine Diversifizierung der Nutzungsmöglichkeiten und Endprodukte kann dabei maßgeblich zur Entwicklung einer solchen Fischerei beitragen. Aspekte wie Monitoring, Beifang, Schutz der Lebensräume, Saisonalität und Lebenszyklus der Produkte muss berücksichtigt werden und gesteuert werden, um ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn wir jetzt wie nichts Gutes alle Quallen aus dem Meer rausholen, dann ist es ja auch nicht gut. Also das muss man dann auch irgendwie entsprechend planen. Da gibt es auch schon einige Beispiele aus China, wo tatsächlich Quallen überfischt worden sind, was dann auch negative Auswirkungen auf das Ökosystem gehabt hat. Also muss man auch schauen, wie man das macht. Und ein ganz wichtiger Punkt, das ist das letzte von dem Zitat: Gleichzeitig müssen Gesundheitssicherheit, Menschenrechte, finanzielle Ressourcen sowie flexible und anpassbare Strukturen geplant und umgesetzt werden, um auch die sozialen Anforderungen zu erfüllen. Weil wenn man sich so China anschaut oder Quallenfischerei allgemein, das ist dann aktuell etwas, was eher noch so im kleinen Rahmen stattfindet, halt unter Arbeitsbedingungen, die jetzt nicht unbedingt dementsprechend, was wir in Europa als ja vernünftige Arbeitsbedingungen machen. Also auch da muss man schauen, dass da jetzt wenig ein Wildwuchs entsteht, wenn wir jetzt da die Nachfrage nach Quallenprodukten steigern. Das Fazit lautet: Ein vertieftes Verständnis sowohl der menschlichen als auch der ökologischen Systeme ist unerlässlich, um die nachhaltige Nutzung von Quallen voranzutreiben. Das heißt, es braucht mehr Forschung, aber wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch mehr. Ein Zitat aus der ersten Arbeit, der Übersichtsarbeit, das lautet: Die umfassende Nutzung von Quallen kann zur blauen Bioökonomie beitragen, dank ihrer ernährungsphysiologischen und gesundheitlichen Vorteile. Wenn sie durch geeignete politische Maßnahmen unterstützt wird, können Quallen helfen, unsere wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Zudem kann ihre Nutzung zur Abfallvermeidung beitragen und die Biodiversität mariner Ressourcen fördern, indem bislang ungenutzte lokale Ressourcen eingebunden werden.
Warte, Abfallvermeidung heißt, wir lassen sie nicht mehr Abfall sein, sondern Genau. Wir machen etwas mit ihnen. Ja, okay,
genau. Gut. Mhm. Und das war jetzt mal so mein kurzes Fazit aus diesen drei Überblicksarbeiten, was die Quallenfischerei insgesamt angeht. Die kommen alle zu dem Schluss: Es ist prinzipiell aus Klimagründen gut, wenn wir Quallen als Nahrungsmittel nutzen würden, weil es ein gutes Nahrungsmittel und es wäre eins, das wir sinnvoll klimafreundlich nutzen könnten und das wir jetzt eigentlich noch gar nicht nutzen. Also die Arbeiten kommen alle zum Schluss. Wir sollten uns damit beschäftigen, sowohl aktiv als auch wissenschaftlich forschend, was man mit Quallen tun kann und wie man eine Quallenfischerei auch aus außerhalb von Asien aufbauen kann. Aber es gibt ein Problem. Und auch das wird in der Arbeit aus dem Jahr 2022, dieser Übersichtsarbeit über Quallen als Nahrungsmittel, am Ende erwähnt. Ich zitiere ein letztes Mal, glaube ich. Da Quallen in Europa ein neuartiges Produkt darstellen, ist es entscheidend sicherzustellen, dass alle daraus entwickelten Lebensmittel eine hohe Qualität aufweisen und von den VerbraucherInnen akzeptiert werden.
Ja, das wäre jetzt natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also noch ein bisschen mehr Forschung vielleicht in, was für leckere Rezepte können wir mit ja, denen eigentlich machen?
Kommen wir noch dazu. Aber das erste Problem ist halt dieses neuartige Produkt. Es gibt ja diese Novel Food Verordnung in der EU, dass Dinge, die eigentlich jetzt nicht so traditionell europäisch Nahrungsmittel sind, das gar nicht so einfach ist, die jetzt in Europa auf den Markt zu bringen, wenn man das gerne möchte. Da muss man sehr viele Auflagen erfüllen. Ja, durchaus zu Recht. Ja.
Ja, natürlich, genau. Aber es ist halt einfach etwas, da muss erst, das ist ein langwieriger Prozess, ne? Und da muss man erstmal rein und durch.
Genau, also zum Beispiel irgendwie Insekten war ja so ein Ding. Die sind jetzt zum Teil auch wirklich erhältlich. Also auch Produkte, die aus Insektenproteinen gemacht werden und so weiter. Also auch Algen und verschiedene Pilzprodukte und so. Also kann sich das anschauen, gibt es jede Menge Literatur zu dem ganzen Zeug. Chiasamen sind zum Beispiel auch etwas, was als Novel Food zugelassen worden ist irgendwann. Gibt jede Menge, auch das werde ich jetzt nicht im Detail alles erzählen, also wir machen jetzt keine Novel Food Folge, aber Quallen wären dann Novel Food und die müssten dann diese entsprechenden Zulassungen durchlaufen. Das ist ein Problem und das andere ist, naja, es nutzt nichts, wenn es jetzt in jeder Imbissbude Quallen gibt, wenn die keiner essen will. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, wie werden denn Quallen eigentlich so gegessen? Oder wie werden sie zubereitet? Weil du kannst jetzt irgendwie einfach nicht so eine Qualle aus dem Meer holen, das glitschige Ding sieht, das ist nicht so attraktiv.
Ich habe auch keine Ahnung, wirklich, wie macht man, also keine Ahnung, so, ne? Also man muss ja erstmal mit neuen Lebensmitteln umgehen lernen.
Genau.
Ich frage mich ja manchmal schon, wie man eine Paprika schneidet. Und von daher, wie würde man jetzt Jellyfish?
Ja, also in Asien wird es traditionell so gemacht, dass diese Quallen zuerst mal mit Aluminiumsalzen behandelt werden, also Alaun, dann werden sie getrocknet und das macht sie knusprig. Ja, also die werden dann so ein bisschen knusprig, gummiartig. Das kann aber unter Umständen gesundheitsschädlich sein. Also du musst diese Produkte dann natürlich irgendwie entsprechend auswaschen und oft aus und wieder einweichen und so. Und da können diese Aluminiumsalze zurückbleiben und tun das zum Teil auch, je nachdem, wie stark jetzt die entsprechenden Kontrollen sind. Und ja, Aluminiumsalze sind jetzt nicht unbedingt das, was wir dringend brauchen für unsere Gesundheit. Das heißt, das ist jetzt nicht zwar die traditionelle Methode, aber nicht unbedingt die gesundheitsfreundlichste Methode. Kann man das auch irgendwie anders machen? Was kann man mit Aqualen noch machen? Und dazu gibt es tatsächlich vergleichsweise neue Forschung aus dem Jahr 2019, unter anderem vom Max-Planck-Institut in Mainz. Ich habe vergessen, welches Max-Planck-Institut es war. Wahrscheinlich nicht das für Quallen kochen, aber irgendwas.
Wahrscheinlich nicht das für Atmosphärenchemie.
Nee, das wahrscheinlich auch nicht irgendeins mit Materialwissenschaft wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, es gibt so Genau,
Polymerforschung ist es, weil tatsächlich Methoden aus der Polymerforschung angewendet haben. Und die Frage war, wie kann man aus dieser gelartigen Struktur der Quallen etwas machen, das erstens essbar ist, logischerweise, und zweitens eine angenehme Struktur hat. Weil, schreiben die in der Arbeit, Quallen, die sind so eine Art lebendiges Gel. Und mit Gelen kennt sich die Polymerforschung ja aus. Das Problem ist, wenn ich jetzt das einfach klassisch koche, wenn ich einfach so eine Qualle nehme und irgendwie den Kochtopf voller Wasser schmeiße oder wenn ich die Bratpfanne werfe oder was auch immer, oder die trockne, dann zerstört das die Struktur. Das ist genauso wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt Zahnpasta rausfrittieren möchte oder sowas.
Okay.
Ja, man kriegt da nur eine schleimige Masse oder irgendwie Pulver. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man haben möchte, wenn man ein neues Lebensmittel macht. Was kann man sonst machen? Ja, also wie gesagt, es gibt die traditionelle Methode eben mit Salz und Alaun. Das ist so ein bisschen von der Materialphysik her wie beim Gerben von Leder. Das führt zu einer Struktur, die knackig ist und gummiartig gleichzeitig. Ich habe noch nie eine Qualle gegessen, kann jetzt nicht sagen, wie das funktioniert, aber halt
keine
so
Ahnung.
Knackig und gummiartig. Was die jetzt in dieser neuen Arbeit gemacht haben am Max-Planck-Institut, sie haben die Quallen zuerst mal in Ethanol eingelegt, also Alkohol eigentlich, so Quallencocktail quasi. Und das führt dazu, dass die Proteine und die Polysaccharide, also die Zucker da in der Qualle, dass die sich stark vernetzen. Die bilden dicht vernetzte Strukturen und dann kann man sie trocknen und dann entsteht ein Glasübergang. Da weiß ich jetzt mangels materialwissenschaftlichen Wissens nicht genau, was ein Glasübergang ist, aber ja, halt irgendwie sowas, wo halt ein Material seine Eigenschaften irgendwie ändert. Und die Qualle wird dann knusprig.
Also richtig so crunchy, crunchy.
Ja, genau, crunchy, crunchy. Okay. So wie Chips schreiben die in der Arbeit. Also wie Kartoffelchips. Und das geht schneller als die traditionelle Methode und es braucht keine Aluminiumsalze. Also das wäre eigentlich eine gute Methode. Also wir können Quallen knusprig machen ohne gesundheitsschädliche Methoden. Ginge. Die Frage ist immer noch, wollen wir Quallen essen?
Ja, nächste Frage. Geschmacklich kann man da wahrscheinlich viel draus machen, aber es sind immer noch lebende Tiere. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal verzichten.
Natürlich, es ist generell eine Frage, ob man Tiere essen will oder nicht. Und prinzipiell mal die Frage, wie schmeckt uns das? Und
okay.
Auch da gibt es ja eine Arbeit, das wurde 2024 in Italien erforscht. Die Arbeit Effect of Jellyfish Body Parts and Presentation Form on Consumer Liking, Sensory Perception, Emotions and Food Pairings.
Ja. Alter, okay, ja. Okay, Mann.
Ja, ist eine coole Arbeit. Also das Ziel war zu untersuchen, wie die einzelnen Körperteile der Qualle und die Präsentationsform des Essens die Geschmackswahrnehmung, die Akzeptanz und die emotionale Reaktion beeinflussen. Ja.
Okay, ja.
Ich glaube, alle Arbeiten, die ich erwähne, sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, Open Source, sollten alle frei verfügbar sein. Mhm. Und da kann man sich das tatsächlich anschauen. Da wird gleich im ersten Bild dieser Arbeit gezeigt, wie das Zeug aussehen, was sie da verkosten lassen haben. Ist leider ein sehr schlecht aufgelöstes kleines Bild, aber man erkennt es ein bisschen. Es gab 6 Varianten. Also man hat mal den Schirm der Qualle zur Verkostung angeboten und die Mundarme, das nehme ich also Tentakel, frag mich nicht genau. Also das waren die beiden Körperteile der Qualle und zubereitet jeweils in Stücken, in Streifen und ja so quasi faschiert, also fein gehackt.
Ah, was hast du für ein Wort benutzt? Faschiert?
Faschiert, so heißt das in Österreich. Ich überlege gerade, also gehacktes, ja, so Hackfleisch. Ist faschiert ist in Österreich.
Oh, okay. Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Faszinierend. Okay. Mm-hmm.
Verwendet haben sie kommerziell erhältliche Produkte. Also die haben sich halt einfach da das gekauft, was du in Asien kaufen kannst an Quallenprodukten. Mm-hmm. Und die sind dann entsprechend zubereitet worden. Aber, und da ist schon mein erster Kritikpunkt an dieser Studie, die haben jetzt einfach nur halt das gemacht, was man halt machen muss. Die Quallenstücke da irgendwie auswaschen und so und fertig. Die haben das jetzt irgendwie nicht gewürzt, keine Beilagen dazu gemacht, sondern einfach nur so Naturqual. Also so, wenn du jetzt da irgendwie ja einfach ein Stück Fleisch oder irgendwas hinschmeißt zum Beispiel.
Also ungesalzen, ungewürzt, ja, einfach so ein nix, Stück frittiertes Fleisch. Ja,
ist gar nicht mal frittiert, also einfach so Natur. Insgesamt waren 106 Leute mit dabei, 18 bis 45 Jahre aus Italien. Und das Resultat ist, es kommt vor allem auf die Verarbeitung der Qualle an. Die großen Stücke, also wirklich, wo man das, die Qualle einfach so in die großen Stücken gelassen hat, egal ob die jetzt vom Schirm oder von den Mundarmen sind, die sind eher so, also das haben wir halt nicht so gemacht.
Nicht so,
okay, aber in Streifen und gehackt war es deutlich besser. Mhm. Die Quallenstücke, die großen, die haben die Leute dann eher so als hart und knorpelig empfunden und das ist alles in der Arbeit entsprechend wissenschaftlich, statistisch aufgearbeitet, was ich jetzt hier so...
Da steht nicht drin, dass es meh?
Nee, das ist enttäuscht. Die großen Stücke, die waren eher so hart und knorpelig für die Leute. Gehackt hat man das eher so geschmeidig empfunden und die Streifen, die waren knusprig, haben die Leute gesagt. Weil es gab schon auch Leute, die haben Quallen eklig gefunden. Das war so bei diesen Emotionen, die sie da gehabt haben. Aber die Studie hat gezeigt, dass schon viele interessiert waren und man könnte, zumindest wenn man jetzt diese Gruppe da hernimmt, die da untersucht worden ist, man könnte schon eine relevante Menge an Menschen finden in Europa, die Quallen als Lebensmittel akzeptieren würden. Mhm. Also prinzipiell könnte man das machen.
Ja, mal gut. Ja.
Jetzt die Frage, wie steht es tatsächlich um Quallen als Lebensmittel? Und das ist schwierig. Dazu habe ich ein interessantes Interview gefunden mit Andreas Kunzmann vom Institut für Marine Tropenforschung in Bremen. Und überraschenderweise war das ein Interview in einer Luxemburger Zeitschrift. Aber warum auch nicht? Also,
ja, why not? Auch die möchten Quallen essen.
Verlinke ich auch in den Shownotes. War ein sehr interessantes Gespräch. Und da sagt Andreas Kunzmann eben nochmal in Bezug auf diese Novel Food Verordnung der EU, allein die Vorschrift, sämtliche Inhaltsstoffe bei zertifizierten Laboren untersuchen zu lassen, würde uns etwa 50.000 Euro kosten. Und das ist halt was, das kann die Forschung jetzt nicht leisten. Ja, also die kann jetzt nicht da mit einem fertigen Produkt rauskommen, weil so viel Geld haben die Forschungseinrichtungen. Normalerweise nicht. Und wenn sie es haben,
dann... Ich weiß nicht, ob man das mit Steuergeldern dann so machen kann.
Und wenn sie es haben, müssen sie was anderes machen. Drum sagt noch weiter, um die Zulassung finanzieren zu können, muss eben dieses Institut für Marine Tropenforschung mit einem Lebensmittelhersteller zusammenarbeiten und das sind sie im Gespräch. Mhm. Weiß nicht, wie lang es dauern wird, bis wir sowas haben werden. Der Artikel war aus dem Jahr 2025, also der ist noch relativ neu. Also schauen wir mal. Das Fazit aus all dem war auf jeden Fall, dass Quallen ein sinnvolles, nachhaltiges und klimafreundliches Lebensmittel sein können. Gibt jede Menge davon. Ob jetzt wirklich Quallen durch die Klimakrise deutlich mehr werden oder nicht, ist noch nicht raus. Da ist die Forschung noch ein bisschen uneinig, aber es gibt jede Menge davon. Das ist schon mal klar, dass die Meere voll damit sind. Die gibt's auch in überall, nicht nur in bestimmten Regionen. Die fallen jetzt schon als Beifang an und das wäre ressourcenschonend, wenn wir die jetzt auch nutzen. In Asien isst man sie, aber dort sind die Zubereitungsmethoden unter Umständen bedenklich. Es gäbe bessere Methoden und man kann und soll erforschen, wie man die Quallenfischerei nachhaltig betreiben kann. Das war so das Fazit aus meiner kurzen Literaturstudie. Aber
sehr spannend,
ja. Eine Frage bleibt noch übrig. Mhm. Und zwar, wie schmeckt das denn jetzt wirklich?
Ich hätte das auch so gefragt. Mit was kann man jetzt den Geschmack vergleichen, damit ich mir wenigstens vorstellen kann?
Ja, kann ich ja nicht sagen, weil ich habe keine Qualle gegessen. Du nehme ich an, auch nicht.
Nee, und ich habe tatsächlich schon mal Krokodil, Schlange und Känguru gegessen, von daher, aber das hatte ich noch nicht.
Es gibt tatsächlich, und auch das verlinke ich in den Shownotes, es gibt ein European Jellyfish Cookbook.
Nein.
Ist ein PDF, also frei verfügbar, das stammt aus dem EU-Projekt Go Jelly. Das war, ich weiß gar nicht.
Go Jelly? Nein.
Ich weiß gerade nicht, ob das Projekt noch läuft oder ob das schon durch ist, aber es war also ein EU-Projekt, da ging es halt ja generell um nicht nur mit Quallen zum Essen, sondern wirklich eben alles Mögliche, was man da machen kann. Eben auch die ganzen vorhin von mir erwähnten Anwendungen von Quallen außerhalb der Lebensmittelindustrie. Und in diesem Projekt oder im Rahmen des Projekts haben sie tatsächlich im Jahr 2020 ein Quallenkochbuch gemacht. Das hat den Untertitel Erste Rezepte auf Quallenbasis nach westlicher Art.
Wenn da jetzt kein Sauerbraten drin ist, so ein Sauerbratenqualle, dann weiß ich auch nicht.
Ja, na, gucken wir mal. Also, ihr könnt euch das anschauen, es ist verlinkt. Das einzige Problem ist folgendes, ja. Das Vorwort sagt, derzeit sind Quallen in europäischen Ländern nicht verkäuflich. Es ist daher verboten zu improvisieren. Also ich meine, man soll jetzt nicht einfach irgendwo nach Asien fahren und sich da irgendwelche Quallen besorgen oder sowas. Wahrscheinlich so,
im Koffer nach Hause tragen.
Ja,
oder
müssen sich halt wahrscheinlich irgendwie absichern, ja, wenn sie das machen. Und dann steht, fast alle derzeit in Europa angebotene Quallen stammen aus Asien und werden durch Dehydratisierung mit Salz und Alaun hergestellt, was ich vorhin gerade erklärt habe. Einem Aluminiumsalz zur Anwendung im Lebensmittelbereich, mit dem sich das Gewebe der Quallen festigen und ihre Haltbarkeit verlängern lässt. Alaun kann jedoch auch im fertigen Produkt Aluminiumrückstände freisetzen. Aus diesem Grund müssen diese Produkte vor dem Verzehr wieder eingeweicht und unter fließendem Wasser gründlich abgespült werden. Und als letztes, sie weisen darauf hin, dass die Verwendung von Quallen in Italien und Europa zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches noch nicht gestattet ist.
Okay.
Sie haben zwar jede Menge Rezepte zusammengeführt, aber man darf sie zumindest offiziell noch nicht nutzen. Und das ist interessant. Sie haben da wirklich so diverse Chefköche, Chefköchinnen, TV-Köche, Michelin-Sterne und so weiter nach ihren Rezepten gegeben.
Fancy, sag ich euch.
Ja. Yeah. Und da kann man sich mal durchschauen. In dem Kochbuch sind dann auch biologische Informationen über die Quallen mit drin. Also es ist sehr, sehr interessant. Kann man sich anschauen. Mediterrane Medusensuppe gibt's da. Frittierte Quallen fand ich auch ganz interessant. Ich habe mal geschaut, was es noch gibt hier. Tagliatelle mit Tintenfisch und Qualle. Quallen mit Udon-Nudeln und Sesamsoße und so weiter. Also gibt's interessante Rezepte, zum Beispiel hier für die frittierte Qualle. Da braucht man eine Qualle, die tatsächlich dann auch wirklich biologisch korrekt angegeben ist, nämlich Rhizostoma pulmo macri 1778. Das ist halt genau, anscheinend hat das irgendwie ein Herr oder eine Frau macri 1778 klassifiziert. Also diese Qualle braucht man, Datteltomaten, Schalotten, Chilischoten, Basilikum, Kapern, Mehl, Wasser, Olivenöl, Salz, Oregano. Und dann, muss man die Qualle gründlich waschen, in kochendes Wasser geben und dann in Eiswasser abkühlen, in Stücke schneiden und die dann einfach frittieren, wie man auch einen Schnitzel frittiert. Also halt Mehl und frittieren. Und dann macht man da mit den Tomaten und Schalotten so eine Art Sud dazu. Und dann hast du Quallenschnitzel auf Tomatensauce im Wesentlichen.
Wow.
Gut, frittieren ist immer gut. Ich meine, man kann alles frittieren, solange es frittiert ist. Du schmeckst nur das Frittierte.
Ja, klar. Also, aber es gibt so Sachen, die würde ich nicht frittieren. Also über frittierte Schokoriegel müssen wir nochmal reden.
Habe ich auch noch nie gegessen.
Habe ich schon versucht. Kein Fan. Bin kein Fan. Vielleicht versuche ich dann doch mal die frittierte Qualle.
Ja, die Tagliatelle mit Tintenfisch und Qualle, die haben auch recht gut ausgeschaut. Da muss man im Prinzip auch nur so aus Tintenfisch Nudeln schneiden, wenn man so will. Und aus den Mundarmen der Qualle auch. Und der Quallenschirm zu einer engen Spirale rollen, in Frischhaltefolie wickeln, in das Tiefkühlfach legen. Quallenschirm aus der Folie nehmen, mit scharfen Messern dünne Scheiben schneiden, um nudelähnliche Streifen zu erhalten. Und dann hat man quasi die Tintenfischnudeln und die Quallennudeln und die werden dann
so gemixt.
Gemacht. Da muss man aber wieder Vakuum kochen und so. Also es ist jetzt nicht ganz einfach, das Rezept. Das ist vermutlich eher ein PR-Vorhaben im Rahmen des Forschungsprojekts. Aber es gibt Fotos von den Rezepten und 2020 gab es noch keine KI. Also ich gehe davon aus, die haben das alles echt gekocht dort. Also und das schaut schon okay aus. Und diese komische Qualle, die da immer in den Rezepten auftaucht, das tauchen auch andere Quallen auf, aber dieser Rhizostoma pulmo, die ich gerade erwähnt habe, das ist übrigens die Lungenqualle. Mhm. Und die gibt's in allen europäischen Atlantikküsten, im Ärmelkanal, Nordostsee, Mittelmeer, Schwarzen Meer, häufigste küstennahe Quallenart dort. Also an der katalanischen Küste war sie in den Sommern von 2007 bis 2009 die am zweithäufigsten gesichtete Quallenart. Also die, den haben wir genug anscheinend, also die können wir essen.
Weiß nicht, ob das die Regel sein sollte, aber okay, also, ja. Okay, das ist tatsächlich eine, die ist weit verbreitet einfach. Mhm. Das ist ja auch wichtig für die Frage nach, wie kommt man ran an die.
Ja. Ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel aufgemacht, da steht, diese Qualle wird gelegentlich von Fischern der Türkei gefangen. Der geschätzte Ertrag pro Jahr beträgt durchschnittlich 100 Tonnen. Gut, ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber die wird zumindest in Europa ab und zu mal gezielt gefangen. Aber ja, das wären die Quallenkochbücher. Und dann habe ich noch probiert, ein leichteres Rezept zu finden, was man machen kann. Also diese komischen aus diesem Quallenkochbuch.
Die sehen alle schon wirklich extrem fancy aus. Ja. Also weiß ich nicht, ob ich das könnte.
Ja, es gibt natürlich, wenn man sich umschaut im Internet, jede Menge Quallenrezepte. Und ich habe eins gefunden auf der Homepage der Deutschen Welle. Das ist von einem oder einer Jinghe Huang, mein Lieblingsrezept nach Art meiner Großmutter. Und das ist eigentlich recht einfach. Man braucht 300 Gramm Quallen, sauber gespült, in 1 Zentimeter dicke Streifen geschnitten und dann, sagen sie noch, 150 Gramm gekochte Hähnchenbrust, gehackt, kann man dann vermutlich entsprechend veganisieren, wenn man das gerne möchte, geraspelte Karotten, geraspelte Gurken. Und das nimmt man im Wesentlichen und vermischt das, also man nimmt die Quallenstreifen und dann vermischt man das ganze andere, also diese gehackte Hähnchenbrust, die Karotten, die Gurke. Dann kommt noch ein Dressing drauf, nämlich ein paar geröstete Chilischoten gehackt, Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, brauner Zucker. Und das wird alles durchgemischt und dann kommt dann noch obendrauf so ein paar geröstete Sesamsamen und ein bisschen Koriander. Und dann hat man ja einen Quallensalat.
Klingt gut bis auf den Koriander, aber ich finde, ich gehöre zu diesen Prozent, bei denen das nach Seife schmeckt. Aber lass den raus, dann klingt's gut.
Wie gesagt, man kann das ausprobieren. Man kann in Asialäden entsprechende Quallenprodukte kaufen. Die sind da erhältlich. Gibt's natürlich im Internet, gibt's alles. Ja, kann man sie auch bestellen. Wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Empfehlung, weil ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie gesundheitsschädlich das wirklich ist. Sowas gibt's. Aber jetzt kein unüberwindbares Problem, außerhalb von Asien mal zu schauen, wie Quallen schmecken. Ich weiß nicht, ob es in Asia-Restaurants sowas gibt. Hätten wir jetzt auch nicht untergekommen.
Nicht
beim Standard-China-Restaurant, das man so hat. Ja, das war meine kleine Geschichte des Quallenessens. Und es würde mich interessieren, weil wir haben ja Hörerschaft, die sehr divers ist und vermutlich schon viel erlebt hat in ihrem Leben. Habt ihr schon mal Quallen gegessen? Sagt uns das bitte. Und sagt uns auch, wie es geschmeckt hat tatsächlich. Oh, also ja. Im Vergleich mit Lebensmitteln, mit denen wir Erfahrung haben. Also wie war die Qualle und könnt ihr es weiterempfehlen? Und würdet ihr, wenn ihr es noch nicht gegessen habt, würdet ihr das machen? So würdet ihr euch da Quallenschnitzel bestellen oder was auch immer man da irgendwie machen kann.
Das, also ich würde es auch gerne wissen und vor allem, ich denke gleich mal einen Schritt weiter, wenn das dann wirklich sich durchsetzt. Und wir essen hier Quallen und die haben so einen spezifischen Geschmack, von dem wir jetzt beide noch nicht wissen, was dieser Geschmack ist. Wir müssen ja die vegetarischen und veganen Ersatzprodukte entsprechend geschmacklich gestalten. Also müssen wir
eine genaue
Beschreibung bekommen, was jetzt eigentlich wirklich der Geschmack ist. Also da let us know.
Na, fischig wird es wahrscheinlich nicht schmecken, glaube ich, oder?
Also ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich meine, das...
Google jetzt einfach mal, wie schmeckt Qualle?
Vielleicht wie Mozzarella, weißt du, so nach dem, was man halt da so dran macht.
Der erste Link, schaut nicht mal die KI sagt was, jetzt kriegt man bei Google immer diese bescheuerten KI-Ergebnisse. Und wenn ich jetzt google nach wie schmeckt Qualle, dann sagt mir Google, für diese Suchanfrage ist keine Übersicht mit KI verfügbar. Selbst die hält sich raus da. Aber der erste Treffer, wirklich? Den ich habe, der kommt vom stern.de und da steht jetzt, Quallen schmecken ähnlich wie Austern. Das würde mir jetzt eher abschrecken, weil Austern habe ich schon mal gegessen. Von denen war ich nicht begeistert. Aber Austern sind ja auch roh. Ich meine.
Weiß ich nicht, ob das dann trotzdem, also ich weiß nicht, schmecken Austern anders, wenn sie nie gekocht sind? Also das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht.
Ja, dann habe ich hier noch von Deutschlandfunk eine Seite. Da steht, kein Fischgeschmack, kein Meer. ist die Überschrift, ich habe es eben im Detail gelesen. Hier der Spiegel schreibt, es riecht nach Meer und schmeckt etwas salzig. Also ja, man weiß es nicht.
Komisch.
Oder irgendwann, wann weiß ich, weiß es nicht. Ich bin schon mehr wissen. Aber ja, vielleicht haben wir hilfreiche Hörerschaft, die uns das sagen kann. Ja, mal schauen. Unser nächstes Hörertreffen machen wir mit Quallensalat für alle.
Nee.
Nicht?
Dann müssen wir ja nach Asien gehen.
Ja, da finden wir schon eine Möglichkeit.
Gibst du hier gerade zu, dass du illegal, okay.
Nee.
Vielleicht ist es bis dahin legal. Genau,
genau, ich habe nicht gesagt, wann wir es machen, das
wann
Treffen.
Wann wir es machen, das ist richtig. Wenn das mal erlaubt ist und es hier Quallen gibt, dann denken wir mal drüber nach, sowas zu tun. Okay, und derweil schaue ich auf Quallen und Kaviar. Das ist ein sehr, sehr spartanisches Gericht in diesem Kochbuch. Ich kann es empfehlen, das Bild anzugucken.
Diese Molekularkochtechnik, Kaviar-Dinger, du kannst ja alles irgendwie kaviarfizieren. Ist das ein Wort? Kannst du auch aus Limonade machen oder aus irgendwie Fruchtsaft, ja. Du musst es einfach nur irgendwie mit irgendwas vermischen und dann in so ein anderes Zeug tropfen lassen und dann wird es sphärifiziert.
Die Zubereitungszeit bei diesem Gericht hat mich eben einfach gecatcht, weil da steht 60 Minuten. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich das winzigste Gericht, das ihr euch vorstellen kann. Und dann steht neben dran ca. 60 Minuten plus 12 Stunden Ruhe der Flüssigkeiten für den falschen Kaviar. Ist also was für Geduldige.
Aber schon, da gibt es Campari dazu oder Campari Bitter und Gin.
Das nehme ich.
Genau, da machst du hier, also gibt es die Qualle und dann kommen hier so Campari und Gin Kaviar-Kügelchen drauf, okay.
Ja, das damit könnte ich, ja. Das, ja.
Ja gut, das war die Qualle. Was bringst du uns zum Essen in der nächsten Folge?
Oh, in der nächsten Folge, ich werf alles um.
Okay.
Ich werf alles um und zu essen habe ich dann nichts dabei. Tut mir leid. Ich habe weder Tiere noch was zu essen, sondern ich schubse einfach alles um. Das ist mein Spoiler.
Okay, es wird geschubst in der nächsten Folge, da sind wir schon gespannt. Und wenn ihr wollt, dann schickt uns eure Quallenrezepte oder eure Quallen-Gastrokritik, was auch immer ihr über Quallen zu sagen habt.
Ja.
Schickt uns das an
podcast@dasklima.fm oder man kommentiert bei uns in der Folge in den Shownotes.
Genau, macht das, das freut uns, bewertet uns, abonniert uns, erzählt von uns, unterstützt uns. Ja, kommt nach Eschweiler, kann ich auch nochmal wiederholen.
Oh, stimmt.
Da, das Eschweiler, das ist da in der Nähe von da, wo Claudia ist, also so irgendwie so zwischen Aachen und Köln ungefähr.
Ja. Ziemlich genau.
Da ist Eschweiler und da bin ich am 26. Mai mit meiner Sternengeschichten-Live-Show und du bist im Publikum.
Genau, ich verstecke mich im Publikum.
Ja, kommt dahin.
Im Berg Freundinnen.
Kommt dahin, ich glaube, es gibt noch ein paar Karten, dann freuen wir uns und ansonsten müsst ihr, wenn ihr das alles nicht machen wollt, warten, bis wir in 2 Wochen die nächste Folge veröffentlichen, wo Claudia Sachen umkippt.
Exakt.
Dann freuen wir uns darauf und sagen tschüss.
Tschüss.
Zahnbürsten nicht in die gelbe Tonne dürfen. Also das ist eine automatisch erstellte Nachrichtenseite, die immer kommt, wenn ich meinen Browser aufmache.
Oh, jetzt möchte ich gerne Educated Guesses anstellen, warum, aber mir fällt das Fluorid.
Ich habe keine Ahnung.
Zahnpasta auf den. Nein, okay.
Was keine Verpackung ist, wahrscheinlich.
Das ist korrekt. Keine Ahnung, aber es ist Plastik. Ja. Also bis auf vorne.
Wo darf man die Zahnbürste reinschmeißen? In den Restmüll, weil sie Hygieneartikel und potenzielle Krankheitserreger transportieren.
Mhm. Okay, ich verstehe gerade nicht, also weil die Krankheitserreger das? Ja, was machen die mit? Was machen die mit dem gelben? Also was machen die mit dem Verpackungsmüll? Ich habe Fragen.
Ich weiß es ja, aber ich putze mir selten mit einer Zahnbürste die Zähne, die ich im Müll gefunden habe.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie man recyceln. Hatte ich jetzt schon gedacht, dass mehr passiert, außer eine neue Verpackung.
Ja, aber gut. Bin einmal durchgespült und dann kommt es wieder auf den Markt.
Okay, gut. Lass uns über was anderes reden.
Okay, fangen wir an.